Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode des Pirate Gaming Podcast. Wir waren letztes Wochenende auf dem Living Games Festival in Bochum. 3 Tage lang gab es dort eine Menge Programm rund um das Thema Computerspiele und Kultur. Wir haben dort mit so vielen Leuten gesprochen und interessante Projekte kennengelernt, dass wir es gar nicht schaffen, das alles in einer Episode unterzubringen. Deswegen wird es in der heutigen Episode zunächst einmal um einzelne Themenbereiche gehen. Wir steigen ein mit einem Interview mit Patrick Schönfeld, Vorsitzender des Verbandes für Deutschlands Video- und Computerspiele. Danach geht es gleich weiter in den Bereich Ausbildung. Wenn ihr schon immer mal den Wunsch hattet, in der Games-Industrie einzusteigen, wusstet aber noch nicht, wie kommt man dort denn überhaupt hinein und kann man das irgendwo lernen? Zu dem Thema haben wir im Gespräch Ibrahim Masari von Turtle Entertainment. Er wird uns einiges darüber erzählen, wie man bei der Electronic Sports League Ausbildung machen kann und welche Berufsbilder es rund um den Game Designer noch so gibt. Des Weiteren haben wir auch noch als Gesprächspartner Professor Dr. Linda Breitlauch von der Media Design Hochschule in Düsseldorf. Sie ist Europas erste Professorin für Game Design, was schon was ganz Besonderes ist, und wird uns einiges über das Studium Game Design erzählen. Außerdem gab es auf dem Living Games Festival noch einige Workshops, wo man sich live davon überzeugen konnte, wie es denn überhaupt in einer Games-Produktion abläuft. Und dort haben wir mit Rob Leuchtenberger gesprochen, der ist Concept Artist und hat auch den Besuchern auf dem Living Games Festival ein bisschen was von der illustrativen Seite gezeigt. Außerdem Miguel Diaz von der Initiative Neue Wege für Jungs. Es gab auf dem Living Games Festival nämlich noch einen ganz besonderen Contest. Das war der Typ 2020 Medienwettbewerb, wo Jungs von unter 14 Jahren bis hin zu 18 Jahren in verschiedenen Kategorien teilnehmen konnten und ihre Vorstellungen darüber, wo sie sich als junge Männer im Jahr 2020 sehen, als Musikvideo, als Animation oder auch einfach als gesprochener Text einreichen konnten. Die Prämierung der Gewinner gab es am ersten Tag des Living Games Festivals, nämlich am Freitag. Wir haben mit Miguel Diaz gesprochen, um mal einen Blick drauf zu werfen, was es mit dieser Initiative genau auf sich hat. Außerdem machen wir am Ende unserer Episode noch einen Abstecher in die Welt der Musik und schauen uns mal an, wie es eigentlich Nachwuchskünstlern aus dem Ruhrgebiet so ergeht. Denn gerade aus der Nachbarschaft in Bochum war die Gruppe X-Vision angereist und hat live auf der Bühne performt im Rahmen des Typ 2020 Medienwettbewerbs. Und die steuern auch als Premiere in unserem Pirate Gaming Podcast ein bisschen Musik bei. Wir steigen ein mit Patrick Schönfeld vom VDVC. Ich bin jetzt am Stand des VDVC und neben mir sitzt auch einer der fleißigsten Mitglieder, schätze ich mal. Zumindest sieht man dich auf jeder Veranstaltung. Stell dich doch erstmal vor.
Ich bin Patrick Schönfeld und dass ich fast überall dabei bin, liegt einfach an meiner Funktion. Ich sitze dem VDVC vor, das heißt, ich bin als Repräsentant quasi auch gewählt worden und dementsprechend gebe ich mir auch Mühe, überall dabei zu sein, wenn es was gibt.
Was sind eigentlich genau deine Aufgaben beim VDVC?
Meine Aufgaben sind zum einen Übersicht zu behalten über verschiedene Themen, Arbeitsgruppen, was es halt gibt. Das heißt, vorhin war zum Beispiel Sandra noch hier, die weiß sehr gut Bescheid über Game Accessibility, also barrierefreies Spiel und Serious Games, also zum Beispiel die Verbindung von Spiel und Bildung, Lernspiele und sowas. Dann haben wir natürlich E-Sportler dabei und das sind im Prinzip schon ein bisschen Fachidioten teilweise, also positiv formuliert. Also sie wissen halt sehr viel Bescheid, aber voneinander nicht. Und als Vorsitzender muss ich dann natürlich wissen, wer was macht und da koordinieren, organisieren. Und das mache ich natürlich auch Repräsentation nach außen. Das heißt, ich führe zum Beispiel auch Interviews.
Okay, Serious Games, das war ja letztes Jahr noch nicht so wirklich auf dem Plan. Ich habe das letzte Mal mit einem eurer Vertreter auf der letzten Gamescom gesprochen. Da habt ihr ja letztes Jahr einen ganz schönen Wirbel gemacht. Da gab es erst diese große Killerspieldebatte, daraus entstanden dann die verschiedenen Demonstrationen und daraus dann schlussendlich der VDVC. Also ursprünglich ging es euch ja eigentlich um die Akzeptanz der Gamer-Community. Wie habt ihr euch seitdem weiterentwickelt?
Also, eine kleine Richtigstellung. Also, wir haben unseren Verein gegründet in der Zeit der Debatte, aber die ersten Planungen fingen eigentlich schon Anfang des Jahres an, also als die Debatte noch nicht so hochgekocht war. Und unser Ziel war halt immer schon Vernetzung verschiedener Gamer auf verschiedenen Plattformen, die halt auch eventuell teilweise sich vorher nicht so gut konnten. Es gibt ja die berühmten Konsolenkriege, wo dann halt die Spieler auch sagen, ja, PlayStation ist doof, ich spiele lieber Nintendo oder was auch immer. Und das war halt die Ursprungsidee und durch die Demo hat es sehr viel Dynamik angenommen, weil halt natürlich da die Spieler ihre Sprache auch brauchten. Und wir sind dann halt in diese Position reingekommen. Aber wir machen seitdem, oder nicht nur seitdem, halt auch seit Anfang an halt Elternarbeit. Ich glaube, du kennst diesen Flyer über Genres, den wir jetzt zum Beispiel neu haben. Das heißt also, wir versuchen Eltern Spiele leicht zu erklären, schön mit Bebilderung, dass es halt nicht zu kompliziert wird, auch dass es halt zum Greifen ist. Und das funktioniert ziemlich gut, wenn die Eltern darauf zurückkommen. Und deswegen arbeiten wir halt in dem Bereich, zum Beispiel bei LAN-Partys sowas anzubieten, beziehungsweise die bestehenden Angebote halt auch publik zu machen, weil die Spieler Ahnung haben von dem, was sie machen. Das ist relativ klar. Die Spieler wissen auch oft über Jugendschutz Bescheid, wissen zumindest, was die USK-Symbole bedeuten, können einschätzen, dadurch, dass sie selber spielen, was halt für Kinder geeignet ist und was eher nicht. Und das sind halt Sachen, wo Eltern gut in Dialog mit Spielern treten könnten. Und in diese Richtung arbeiten wir halt. Und eigentlich ist es eine logische Weiterentwicklung dessen, was wir halt bei der Demo auch schon gemacht haben, weil es halt eine Öffentlichkeit ist. Wir sprechen für die Spieler, wir zeigen, was wir machen und versuchen das halt nach außen zu tragen. Und halt auch die Spieler halt zu repräsentieren, wo wir jetzt auch hier auf dem Living Games Festival sind.
Ja, der VDVC ist also offensichtlich eine sehr gute Möglichkeit für Gamer, sich zu vernetzen und auch ein wahrnehmbares Gesicht nach außen zu bekommen gegenüber Nichtspielern. Wenn jetzt jemand ganz aktiv auf bestimmten Bereichen ist und sich unbedingt auch dafür engagieren möchte, wie kann er bei euch tätig werden und was kann er da für den VDVC, für die Spieler-Community tun?
Also wenn man tatsächlich ein konkretes Anliegen hat, kann man natürlich damit kommen und das vorstellen. Wir haben es bisher so gehabt, dass aktive Leute dann halt auch gekommen sind mit ihren Ideen, die wir dann mittragen. Das heißt also, wir sind kein hierarchischer Verband, der von oben sagt, ja, das und jenes wird gemacht, sondern wir tun tatsächlich was aus der Community kommt und was da gemacht werden möchte, also was die Leute wollen. Und das heißt, man kann sich aktiv selber einbringen, wenn man Zeit, Lust dafür hat, sind wir auch immer dankbar, wenn die Leute das dann halt tatsächlich selber natürlich weiter daran mitwirken und selber mitgestalten. Und das können sie. Und was ich auch gerade schon gesagt habe, bei Kooperationen mit LAN-Partys oder sonstigen Dingen, da existiert Initiative und da sind Interessen da und da sind halt auch die Leute, die sich dann wirklich selber einbringen. Und auf der anderen Seite sind wir auch medial ernst genommen. Das heißt also, wir haben halt die Möglichkeiten, zum Beispiel Kontakt zu Institutionen herzustellen. Was jetzt gerade zum Beispiel war, vor ein paar Wochen ging es um Suchtberatung. Da bin ich dann wieder persönlich tatsächlich bei einer Suchtberatung gewesen und wir haben über Computerspielsucht geredet. Und das heißt, wir werden halt tatsächlich dann auch als Spieler ernst genommen, aber erst dadurch, dass wir uns organisiert haben, leider. Das heißt also, man muss offenbar in Deutschland tatsächlich das Prädikat haben, eine offizielle Gruppe zu sein. Als lose Community kann man leider nicht so viel machen, deswegen haben wir natürlich dann auch diesen Schritt getan.
Okay, dann hoffe ich, du hast noch viel Spaß hier auf der Veranstaltung und auch noch viel Erfolg weiterhin mit dem VDVC.
Danke auch.
Wenn ihr noch mehr über den VDVC erfahren möchtet, schaut einfach mal ins Netz unter vdvc.de. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, passiv Mitglied zu werden. So ein Verband macht natürlich immer mehr Eindruck, je mehr Mitglieder man dort hat. Schaut einfach mal rein. Für viele Jugendliche ist ja die Beschäftigung als Game Designer oder ganz generell in der Games-Industrie ein Traum. Und hier auf dem Living Games Festival gab es ja speziell am Schüler-Lehrertag ganz viele interessante Angebote in der Ausbildungsbörse. Wir hatten hier verschiedene Hochschulen, die ihre Studienmöglichkeiten vorgestellt haben. Aber auch die ESL war mit dabei, mit Ibrahim Masari, und hat gezeigt, man muss nicht unbedingt Game Developer werden, um in der Games-Industrie tätig zu werden. Erzähl doch mal aus deinem Background, was macht Turtle Entertainment so?
Ja, hallo erstmal. Turtle Entertainment betreibt die ESL, ist eine Plattform für E-Sportler, das heißt Gamer, die sich miteinander vernetzen und das im Wettbewerb austragen. Und Turtle Entertainment kommt aus Köln. Wir haben 170 Mitarbeiter und da zeigt sich halt, dass es schon ein mittelständisches Unternehmen und sehr ordentlich, eines der größten Gaming-Unternehmen überhaupt in Deutschland. Und wir bewegen uns im Umfeld von Games. Das heißt, wir sind eigentlich die Schnittstelle zwischen der klassischen Games-Industrie und dem Computerspieler, indem wir zum Beispiel Communities bauen, Events machen und eben das Spieleerlebnis auf eine andere community-basierte Plattform heben. Und wir haben natürlich auch Ausbildungsmöglichkeiten oder auch Jobmöglichkeiten, die sich in diesem Umfeld bewegen. Das geht von Website-Entwicklung, Mediengestaltung bis hin natürlich zur Vermarktung, PR. Wir suchen Redakteure, wir haben einen eigenen Websender. Wir haben ein internationales Geschäft, da suchen wir zum Beispiel auch Manager, die zum Beispiel unser China-Geschäft mitgestalten wollen. Also hier zeigt sich, dass wer wirklich ein ambitionierter Gamer ist und einfach Lust hat, in dem Bereich was zu machen, nicht nur bei Spieleherstellern sozusagen anheuern kann, davon gibt es ja in Deutschland leider noch viel zu wenig, es muss mehr werden, sondern dass er sich auch überlegen kann, okay, ich kann in bestimmte Bereiche reingehen, wo ich meine Begeisterung von Games halt auch wirklich auch nutzen kann. Wir haben Community Manager, die wir suchen. Community Manager, der bei uns dann die ESL-User betreut, der aber auch zum Beispiel neue Spiele antestet. Inwieweit sind sie E-Sport-tauglich? Kann ich da Turniere draus machen? Und was muss ich dafür sorgen, dass zum Beispiel das innerhalb der ESL bekannter wird? Also ein ganz breites Feld, auch mit klassischen Berufsbildern wie Bank, also wie Kaufmann oder Bürokaufmann, kann man bei Turtle einsteigen. Und wenn man sich genauer informieren möchte, kann man auf die Webseite gehen, www.turtle-entertainment.de, und dort gibt es eine Jobsektion.
Wie schaut es denn generell mit den Ausbildungschancen aus? Also es war ja für die Games-Industrie eigentlich lange Zeit, gerade in Deutschland, ein großes Manko. Man hat im Gegensatz zu den klassischen Medienberufen wie dem Mediengestalter, Digital- und Printmedien oder Bild und Ton, die mehr im Bereich Fernsehen unterwegs sind, hat man ja kein Ausbildungsberuf, konkret für Game Designer. Es gibt natürlich jetzt die Hochschulen, die da ein bisschen in die Bresche gesprungen sind. Was für konkrete Ausbildungsmöglichkeiten hat man bei euch?
Also ich denke mal, einfach generell unabhängig von Turtle arbeiten zum Beispiel auch die IHK und wir eng zusammen und versuchen auch zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Games des Eco-Verbandes neue Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Das dauert halt, weil es in Deutschland eben eine stark reglementierte Geschichte ist. Es hat auch nicht sehr zeitgemäß, weil sich auch sehr viel verändert. Aber bei uns kann man eigentlich mit einem klassischen Berufsbild anfangen. Das ist ein Mediengestalter oder Marketingkaufmann. Aber in der konkreten täglichen Jobanforderungen sind dann sehr spezifisch. Also da merkt man, dass wir eigentlich eine Hülle nehmen, die existiert, wo es natürlich auch die Anforderungen zu erfüllen gilt, die halt ein Marketingkaufmann mitbringen muss. Aber darüber hinaus vermitteln wir sehr, sehr stark eigene Kompetenzen, sodass man spezialisiert ist. Also ein bisschen Quereinsteiger. Ne? Man nimmt ein bestehendes Berufsbild und passt das auf seine Bedürfnisse an. Das passiert ja immer noch auch in der Games-Branche. Und ich glaube, da drumherum kommt, geht es nicht. Gerade in so einem Bereich wie der Games-Branche oder auch noch speziell in der E-Sport-Szene hat man es auch mit Aufgaben und Zuschnitten zu tun, die einmalig sind. Also wir sind in vielen Dingen, die wir machen, absolut Pioniere. Da haben wir zum Beispiel Events, die sehr spezifisch auf den E-Sport ausgerichtet sind. Und da suchen halt Event-Kaufleute, aber die lernen mehr als nur ein Rockkonzert aufzubauen, sondern die müssen dann zum Beispiel halt durch Netzwerktechnologie umgehen. Die müssen wissen, wie man ein Image aufträgt auf dem Rechner, wie man die Spiele, Konsolen zum Beispiel vernetzt und wie man aus dem Spiel heraus ein Signal aufgreift und dergleichen mehr. Das heißt, wir nehmen bestehende Berufsbilder, passen den unseren Bedürfnissen an. Und das ist natürlich eine große Chance für diejenigen, die eine ordentliche Ausbildung haben wollen, die staatlich anerkannt ist, die aber gleichzeitig auch ganz, ganz klar im Bereich Games bleiben wollen und ihre Hobby zum Beruf machen möchten.
Gerade im Berufsfeld Mediengestalter, da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es zwar große Ausbildungsangebote gibt, also jetzt nicht nur bezogen auf den Gaming-Bereich, sondern zum Beispiel auch die ganzen Werbeagenturen und sonstigen, die ganze Kreativbranche eigentlich, die Leute aber sehr häufig Probleme haben, dann nachher tatsächlich in den Beruf reinzukommen. Also sehr häufig hatte man dann die Situation, die Leute machen dann eine dreijährige duale Ausbildung, landen dann in irgendwelchen Praktika, teilweise wirklich für Jahre und werden quasi jetzt von einem Betrieb zum nächsten geschoben. Also in der Werbeindustrie ist das gang und gäbe. Jetzt habt ihr ja ganz spezielle Anforderungen quasi an dieses Berufsbild. Also ihr bildet unter anderem, wie du es schon sagtest, zum Mediengestalter aus, aber der hat nochmal ganz andere Tätigkeitsfelder als so der Otto-Normal-Mediengestalter. Wie sehen denn da die Berufschancen dann nach der Ausbildung aus?
Also bis 2009 haben wir eigentlich alle, die wir ausgebildet haben, übernommen. Jetzt durch die Wirtschaftskrise sind wir ein bisschen vorsichtiger, aber letztendlich bilden wir natürlich zum eigenen Bedarf aus. Und es ist eine Branche, die halt sehr jung ist und in meinen Augen auch noch ein großes Potenzial hat. Es wird auch immer wichtiger, Games zum Beispiel auch zu inszenieren. Also man kann mit einer Ausbildung bei Turtle Entertainment auch bei anderen, zum Beispiel eine Werbeagentur, ja, anheuern, weil mittlerweile auch andere Medien und Kreativbranchen das Thema Games besetzen möchten. Also eine klassische Werbeagentur, die wollen halt im Bereich Games was machen, oder eine Eventagentur, die wollen Kompetenzen im Games abgreifen. Das heißt, man hat eine sehr gute Chance, wenn man diese spezifische Fähigkeit hat und diese spezifischen Erfahrungen mitbringt, in klassischen Firmen anzuwerben. Die Problematik, ob dass man halt von einem Praktikum ins andere geht, das betrifft vor allen Dingen da die krisengerüttelten Branchen wie die Werbebranche, das wirklich auch nicht so gut geht. Das ist natürlich problematisch. Da muss man auch aufpassen als sozusagen fertig ausgebildeter Mensch, dass man sich da nicht zu lange von einem Praktikum ins andere reinhängelt. Das lehne ich persönlich auch ab und es kommt auch dem Jugendlichen, der das macht, auch nicht zugute. Aber grundsätzlich zeigen ja auch alle Zahlen, dass derjenige, der wirklich auch Games-Expertise mitbringt, eigentlich eine ziemlich positive Zukunftsperspektive hat. Das Thema wird wichtiger, es wird ein Mainstream-Thema irgendwann werden und da spricht nichts dagegen, sich dazu spezialisieren. Es ist keine Sackgasse, sondern es ist ein Weg nach oben.
Nun gibt es gerade im Bereich Gaming ja immer noch ein Klischee, das sich hält, dass Gamer eigentlich hauptsächlich männlich sind. Man sieht sicherlich auch im Bereich E-Sports, dass es noch nicht so viele Frauenteams tatsächlich gibt. Wie schaut denn das konkret bei den ganzen Anwärtern für euch in der Ausbildung aus? Also ist das immer noch so stark von diesem männlichen Leitbild geprägt oder trauen sich auch langsam mehr die Mädchen in diesen Bereich hinein?
Also das ist wirklich ein Problem. Das betrifft hier auch gerade auch die Gestaltung von Games. Es gibt natürlich auch rühmliche Ausnahmen. Es ändert sich aber. Es zeigt sich bei Turtle Entertainment. Wir waren früher ein reines Männerteam, also vor fünf Jahren. Und mittlerweile haben wir wirklich schon ziemlich viele Frauen, die bei uns anfangen. Sei es jetzt Community Management, da haben wir einen relativ hohen Frauenanteil. Auch aber viele Frauen auch in Bereichen, die dann eher sondern direkt weniger mit der Community zu tun haben. Ne? So klassische Bilder wie Grafikerinnen haben wir mehrere oder in der PR. Aber es gibt immer mehr Mädels, die halt auch wirklich Games lieben. Man merkt, dass es halt, dass sie aufholen und der genauso wie beim Internet wird die Nutzung von Frauen in Zukunft zunehmen und umso wichtiger ist es, dass sie halt auch in die Berufe einsteigen, wo es um die Gestaltung von Games geht, weil sie natürlich auch ihre eigenen Lebenswelten, Erfahrungen mit einbringen. Das bereichert auch die Games-Branche. Das erkennt mittlerweile jeder. Neue Spielkonzepte zum Beispiel. Und das erkennen wir bei Turtle als Chance und wir bevorzugen auch Bewerberinnen, die sagen wir, die gleiche Qualifikation mitbringen gegenüber Bewerbern. Also das wollen wir auch wirklich offensiv fördern, um diesen weiblichen Blick auch in den E-Sport von der Macherseite aus reinzubringen und darüber hinaus auch die weiblichen Spielerinnen stärker anzusprechen.
Okay, herzlichen Dank für deine Zeit. Dann kann man allen, denke ich, nur mal dazu raten, sich mal auf eurer Website umzuschauen und zu informieren. Und auch, wie man hier auf der Veranstaltung sieht, gibt es ja auch noch einige andere kleinere Firmen, gerade in Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht wächst das Ganze ja noch ein bisschen.
Wunderbar, ja, das würde ich auch so sehen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da in naher Zukunft mehr Jobs anbieten können, dass jemand, der sich wirklich Interesse hat, da auch was finden wird.
Wir sprachen schon über Ausbildungsmöglichkeiten in der Games-Branche. Jetzt geht es mehr um den Bereich Studium. Bei mir ist jetzt Professor Lena Breitlauch von der Mediadesign-Hochschule in Düsseldorf. Sie tragen den Titel der ersten Game-Design-Professorin in Europa. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ganz einfach, ich war die Erste. Und soweit ich weiß, ist noch keine weitere in Sicht, also zumindest keine weibliche.
Eigentlich interessant doch. Ich meine, die Entwicklerbranche in Europa entwickelt sich ja auch weiter. Gerade in Großbritannien, Frankreich gibt es ja einige Studios. Mit Crytek haben wir in Deutschland auch einen Global Player. Warum ist das in der Bildung noch nicht so großartig vertreten?
Wirklich wissen kann ich natürlich nicht. Ich war damals selber erstaunt, als man mir das irgendwann mal so nebenbei erzählte. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Aber Sie haben natürlich komplett recht. Also es gibt in der Entwicklerbranche inzwischen auch einen steigenden Anteil Game Designerinnen, natürlich. Und dementsprechend, weil das auch in der akademischen Ausbildung ja inzwischen gefragt ist, auch von weiblichen Personen nachgefragt wird, natürlich auch dieses Studium, ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, natürlich.
Heute gab es ja hier einen ganz besonderen Programmpunkt, nämlich eine Kinderuni. Was muss man sich genau darunter vorstellen? Wo haben Sie hier genau gemacht?
Also Kinderuni ist ja ein Begriff, den gibt es ja schon durchaus länger. Das machen viele Universitäten schon mal gelegentlich, dass sie sozusagen ihre eigenen Studieninhalte, die sie sonst nur Studenten zugänglich machen, eben auch anderen Zielgruppen erschließen. Angefangen von Grundschulen bis hin halt so zur Oberstufe. Und genau das Konzept haben wir aufgegriffen, haben das in drei Stufen gemacht, also für drei Zielgruppen, ganz junge, Mittelstufe, Oberstufe. Und entsprechende Inhalte aus unseren Reigen daraus entnommen, haben das aufbereitet, natürlich dann entsprechend, also was die Begrifflichkeiten angeht, was so die Veranschaulichung angeht und haben das hier einfach mal angeboten für jeden, der wollte, sich das anzuhören. Da waren auch Erwachsene übrigens dabei, das fand ich ganz schön. Einfach mal einen Einblick dahinter da rein zu bekommen, wie eigentlich ein Computerspiel gemacht wird. Es gibt ja so viel unterschiedliche Aspekte, die bedacht werden müssen, unterschiedliche Kompetenzen, die vermittelt werden. Aber letzten Endes kann man das so runterbrechen, dass eigentlich jedem relativ schnell klar gemacht werden kann, aha, so entsteht also ein Spiel.
Wie haben denn gerade so die jüngeren Leute hier darauf reagiert? Wie war so die Resonanz bisher?
Also wir hatten ganz am Schluss der allerersten Sektion, für die ganz Kleinen hatten wir am Schluss einen Jungen auf der Bühne, der hat dann eins von unseren Spielen unserer Studenten getestet und wir haben ihn fast gar nicht mehr wegbekommen, weil es auch wirklich genau für seine Zielgruppe sozusagen war und es hat ihm offensichtlich auch echt Spaß gemacht. Ansonsten war so das Feedback auch von den Älteren, die sich das einfach mal angeschaut haben, also auch den Erwachsenen, den Eltern, die da mitgekommen sind, dass sie das echt mal sehr interessant fanden, einfach mal da so einen Einblick reinzubekommen. Das ist eigentlich, wie gesagt, immer der Sinn und Zweck einer solchen Kinderuni, dass Leute, die sonst mit diesem Thema wenig in Berührung kommen, wirklich mal so mit akademischem Hintergrund, aber eben sehr anschaulich dargestellt, hier den Einblick bekommen. Die Resonanz war eigentlich durch die Bank sehr positiv.
Ja, von der kleinen zur großen Uni, wie muss man sich denn, wenn man sich jetzt wirklich für ein komplettes Studium entschließt, wie muss man sich das konkret vorstellen?
Also es gibt einen Studiengang Game Design, der ist, ja, wird ja angeboten an der Media Design Hochschule in Düsseldorf, Berlin und München. Das ist einer der Studiengänge, die sich mit Game Design befassen in Deutschland. Es war der erste. Inzwischen sind andere Hochschulen nachgezogen und machen sowas in diese Richtung ebenfalls. Man muss sich das eben so vorstellen, dass die gesamte Spieleentwicklung eben sehr interdisziplinär ist, aber auch durchaus einen gewissen Forschungsbedarf letzten Endes aufzeigt. Das heißt, das ist nicht einfach nur irgendwas in irgendein Werkzeug zusammenklicken, sondern es ist sowohl sehr künstlerisch, entspricht insofern fast sowas wie einem Filmstudium, ne, dass man also ästhetische Werte kennenlernt, Storytelling kennenlernt. Auf der anderen Seite ist es relativ technisch. Also man hat auch viel mit Programmierung, Programmierumgebungen zu tun. Und diese Aspekte zusammengenommen machen, also einfach um es mal zu visualisieren, für die, die sich mit Game Design nicht auskennen, machen im Grunde genommen so den kompletten Bereich eine Regie- und Schauspiel- und Kameraausbildung in einem sozusagen deckt es ab. Ne? Also mit all diesen Aspekten, das ist im Grunde genommen das, was wir als Studium anbieten mit diesem interdisziplinären Ansatz und dann mit der Maßgabe, dass man eine Spezialisierung machen kann nach dem vierten Semester, damit man sich wirklich weiterentwickeln kann in Richtung Programmierung oder eben Grafik und Konzept, damit also letzten Endes zum Studiumende hin man dann auch eine gewisse Spezialisierung in einem bestimmten Bereich aufweisen kann.
Mit der Spezialisierung, wo kann es dann konkret hingehen? Wie sehen die Chancen aktuell in Deutschland aus, direkt den Sprung vom Studium in den Beruf hineinzuschaffen?
Ja, also grundsätzlich bietet ein Studium ja zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich ja hinterher noch einen Masterabschluss machen. Wir haben einen Bachelor of Science und wir haben einen Master of Arts, beides in Game Design. Und einen Master zu haben ist grundsätzlich in der Branche, nicht nur in der Spielebranche, sondern in allen anderen Branchen schon extrem gern gesehen oder überhaupt einen grundsätzlichen akademischen Abschluss. Natürlich sagt das erstmal noch nicht viel über die Inhalte aus. Wir versuchen uns als Fachhochschule natürlich relativ nah an den technologischen Entwicklungen des Marktes immer anzupassen oder das in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Das als Beispiel, wir benutzen Game Engines, also im Prinzip die Werkzeuge, mit denen Spiele gemacht werden, die im Moment gerade aktuell am Markt tatsächlich eingesetzt werden, um Spiele zu machen. Damit die Studierenden die Möglichkeit haben, sozusagen mit dem Wissen, was sie dort erworben haben, direkt in die Branche zu gehen. Praxisbezug heißt jetzt nicht, dass man quasi aktuelle Spieleprojekte aus der Branche im Studium macht. Das ist gar nicht die Absicht eines Studiums, sondern die Studenten sollen sich durchaus eigene Projekte verwirklichen. Das ist möglicherweise das letzte Mal, wo sie die Chance dazu haben. Das heißt, sie dürfen da auch gerne mal am Scheitern lernen. Das ist durchaus Sinn und Zweck eines Studiums. Auf der anderen Seite aber auch eben Projekterfahrung sammeln. Das ist zwar noch nicht ganz so eins zu eins zu übertragen, wie es dann nachher tatsächlich professionell aussieht. Das heißt, wenn das Studium beendet ist und man geht dann in eine Entwicklerfirma, dann wird man sich auch noch eine gewisse Praxis erwerben müssen, ganz klar, weil man einfach da in einem wirklich sehr professionellen Team auch zum Teil noch etwas anders arbeitet als in Studentenprojekten, aber das ist ganz logischerweise immer so nach dem Studium.
Für alle, die sich näher informieren möchten, wo kann man nähere Informationen zum Studium ziehen, bevor man sich dann tatsächlich dafür entscheidet?
Also Informationen erstmal gibt es natürlich auf unserer Webseite www.mediadesign.de. Erstmal, um sich so ein bisschen grob zu informieren. Wir bieten Infoveranstaltungen an, also einmal im Monat sind alle Interessenten eingeladen, uns zu besuchen. Wir machen so eine kleine Infoveranstaltung, wo wir so ein bisschen die Inhalte veranschaulichen. Man kann sich den Campus ansehen, mit Studenten reden. Das ist zum einen sowas. Die andere Möglichkeit ist, wir bieten auch sowas wie ein, wir nennen es Gamescamp. Das ist so eine Art Mini-Schnupperstudium, also weil es vielleicht mal einen ganz guten Einblick gibt, was man eben so als Student bei uns an der MDH macht, bieten wir das an. Das ist 3 Wochen in den Sommerferien. Da kann man sich auch zu anmelden, wenn da noch Plätze frei sind. Da kann man die Chance in den Sommerferien nutzen, wirklich mal 3 Wochen Studentenluft zu schnuppern. Und ansonsten trifft man uns auf der Gamescom. Da werden wir auch einen Stand haben und informieren.
Ja, wenn ihr also den großen Traum habt, einmal Game Designer werden zu wollen, jetzt wisst ihr, wo ihr euch informieren könnt. Ja, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Schöne Grüße.
Okay, bei mir ist jetzt Rob Leuchtenberger. Du hast hier schon seit gestern ziemlich intensiv den Pinsel geschwungen am Rechner. Machst du das beruflich?
Ja, das ist mein Beruf. Ich bin Concept Artist.
Selbsttätig oder arbeitest du bei irgendeiner Spieleschmiede?
Ich bin freiberuflich, also selbstständig tätig und ich habe so meinen Kundenkreis in der Games-Branche.
Heute und gestern waren hier ja verschiedene Workshops angesetzt. Leute konnten sich darüber informieren, wie Spieledesign so konkret abläuft. Was hast du den Leuten genau gezeigt?
Ja, also zunächst einmal sind wir hier als Team aufgetreten und haben die verschiedenen Arbeitsschritte vorgestellt, die so wichtig sind für eine Spieleentwicklung. Von der Planung über die Concept Arts, über 3D-Modeling, dann gab es noch das Level-Design, natürlich Project Management, auch Kosten und so weiter. Letzten Endes hat auch Falco Löffler hier noch ein bisschen das Storytelling angegangen und so weiter. Also es sind hier einige Leute aufgetreten und es hat total Spaß gemacht, mit diesem Team gemeinsam hier die Spieleentwicklung zu zeigen.
Gestern war ja schwerpunktmäßig Schüler-Lehrer-Tag. Waren denn auch Schulklassen da, die sich sowas mal genauer anschauen wollten?
Ja, richtig. Gestern waren sehr viele Schüler da. Das fiel schon auf. Sehr viele junge Leute und es war auch schon von vornherein brechend voll. Es kamen aber auch sehr viele Studenten. Das habe ich an den Fragen gemerkt. Also die Leute haben nicht etwa gefragt, was ist denn das? Grafisches Grafiktablett oder dergleichen, sondern die haben gleich gefragt, welche Version Photoshop benutzt du, welche Pinsel. Und das war schon sehr fachlich. Das bringt Spaß.
Und die Leute sind trotzdem noch hier hingekommen, um sich so einen Workshop anzusehen?
Ja, also das ist einfach in der Branche so, man lernt voneinander. Ich doziere zum Beispiel an der Media Design Hochschule und ich muss sagen, jede einzelne Unterrichtsstunde bringt mir auch immer wieder was. Also man lernt voneinander.
Wie war denn die Resonanz von Seiten der Schüler her? Konntet ihr hier schon einige dafür begeistern, selber mal vielleicht in der Games-Branche tätig zu werden?
Ja, also bei Schülern kommt da manchmal ein bisschen Enttäuschung auf, weil viele Studios keine Schulpraktikanten nehmen. Das hängt damit zusammen, dass schon ein gewisses Grund-Know-how da sein muss. Es gibt dann aber immer mal Ausnahmen. So habe ich zum Beispiel jetzt ein paar Wochen lang einen Schüler an meiner Seite, der kommt einmal die Woche, lernt Photoshop. Den mache ich wiederum fit für die mit in der Games Factory Ruhr ansässigen Crenetic Studios. Das heißt, der wird dann dort tatsächlich Praktikum machen. Das ist ein Schülerpraktikant, der ein bisschen mit Photoshop mitwirkt.
Wir hatten ja gestern auch hier die Ausbildungsbörse. Mehrere Betriebe und auch Institute, unter anderem die Media Design Hochschule, haben da ja die Möglichkeiten vorgestellt, wie man in der Ausbildung an die Games-Industrie rankommen könnte oder halt eben auch durch ein Studium. Es wird aber gleichzeitig auch von der Games Academy gesagt, man sollte es sehr genau wissen, weil so ein Studium ist ja auch sehr teuer. Sagtest du, man braucht gewisse Grundvoraussetzungen dabei. Jemand, der jetzt Schüler ist, was würdest du dem empfehlen, wenn er tatsächlich sich auf diesen Weg begeben möchte? Womit könnte der anfangen, um sich gewisse Grundskills zu erarbeiten?
Also das Wichtigste wäre sicherlich neben der Affinität zum Spielen, also ganz klar, dass er sich natürlich für Spiele interessieren muss, müsste er sich des Weiteren auch dafür interessieren, wirklich sehr fleißig, sagen wir mal, zu zeichnen, fleißig zu modellieren oder sich Geschichten auszudenken, Projekte zu erarbeiten. Also es geht hier nicht nur um das Spielen selber, sondern auch um die Eigenschaften, willig zu sein, wirklich auch fleißig an einer Sache und mit Ernsthaftigkeit zu sitzen, Kritikfähigkeit und dergleichen. Und außerdem würde ich Schülern empfehlen, diese Festivals zu besuchen, wie das Living Games Festival. Und da gibt es noch einige mehr. Da müsste man mal im Internet schauen, dass die Schüler versuchen, den Kontakt zu den Spielestudios mal aufnehmen und dann vielleicht auch schon mal anfragen für einen Praktikumsplatz nach der Schulzeit und dergleichen, was da möglich ist. Einfach mal die Profis ansprechen.
Okay, vielen Dank. Dann heißt es für mich noch, ich wünsche dir viel Spaß morgen noch. Morgen geht es ja noch in eine weitere Runde hier auf dem Living Games Festival. Und Dankeschön für das Interview.
Ja, Dankeschön auch.
Bei mir sitzt jetzt Miguel Diaz von der Initiative Neue Wege für Jungs. Wir hatten hier heute einen ganz interessanten Contest auf dem Living Games Festival, nämlich Typ 2020. Es gab jede Menge verschiedene Performances aus ganz Deutschland. Die gingen teilweise in musikalische Richtung, teilweise eher in lyrische Richtung, wo sich mit dem Thema befasst wurde, wo sehen wir Jugendliche, wo sehen wir Jungs uns im Jahr 2020, also 10 Jahre von jetzt. Vielleicht erzählen Sie erstmal etwas über sich und Ihre Initiative. Worum geht es da genau?
Ja, Neue Wege für Jungs ist ein Projekt, das vom Bundesfamilienministerium gefördert wird und auch ins Leben gerufen worden ist, nämlich 2005. und ist von seiner Entstehungsgeschichte ganz, ganz eng mit dem Gölzer Mädchen Zukunftstag verknüpft. Das heißt eigentlich so, mit der Durchführung des ersten Gölzes gab es auch mal schon die Forderung hier, was ist denn eigentlich mit den Jungs? Dazu muss man bedenken, dass dann auch kurz nach Durchführung des ersten Gölzes auch schon die Debatte um die angebliche Bildungsbenachteiligung der Jungs aufflammte, sodass das Thema auch ganz schön Aufwind bekommen hat, also eine Jungenförderung. Ich persönlich komme aus der jungen Arbeit. Ich habe 15, 16 Jahre Jungenarbeit gemacht oder mache die auch immer, also ganz praktisch. Und finde aber auch wichtig natürlich, jenseits dieser Praxis muss Jungenarbeit stärkere Verbreitung finden. Und da ist natürlich so ein Projekt wie Neuwege für Jungs sicherlich sehr gut geeignet, nämlich einmal das Thema in der Öffentlichkeit zu platzieren, aber auch natürlich den Fachkräften vor Ort Materialien an die Hand zu geben, mit der sie dann auch die Jungenförderung umsetzen können. Jungenförderung bei uns heißt, dass wir, anders als der Gölz, der ja so eine thematische Säule hat, nämlich die Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, was tatsächlich sehr, sehr stark eingeschränkt ist, haben wir aber auch dieses Thema dann natürlich auf die Jungs gemünzt. Das heißt, es geht auch um die Berufs- und Studienfacherweiterung von Jungen und jungen Männern, die nach wie vor sehr traditionell ausgerichtet ist. Also man sagt, dass knapp 54% von der männlichen Ausbildungsanfänger 2008 sich auf lediglich 20 Berufe beschränkt haben. Und das bei einer Auswahl von 349 anerkannten Ausbildungsberufen im dualen System. Das ist natürlich sehr erschreckend. Und in der Studienfachwahl sieht es auch nicht deutlich anders aus. Wir glauben, dass ganz wichtig ist, auch für Jungen natürlich ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, ihr Studienwahlspektrum zu erweitern. Einmal, um stärker vielleicht tatsächlichen Interessen folgen zu können, aber natürlich auch, um sich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt dadurch zu ermöglichen. Darüber hinaus geht es in unserem Projekt aber auch um die Flexibilisierung von Männlichkeitsmustern und Männlichkeitsbildern. Das heißt, da möchte ich vielleicht nochmal an die Shell-Jugendstudie 2006 erinnern, die vom Herrn Hurlmann unter anderem mit durchgeführt worden ist und der da auch nochmal so ein bisschen die These vertreten hat, dass Frauen oder dass die befragten Mädchen da viel modernere Rollenvorstellungen hatten als die Jungs. Das heißt, dass eigentlich der Großteil, fast 80% der befragten Mädchen gesagt haben, ich möchte später mal Familie und Beruf miteinander vereinigen. Und nur 20% der Mädchen sozusagen traditionell ausgerichtet waren. Das heißt, gesagt haben, naja, ich möchte später die Rolle der Hausfrau und Mutter ausfüllen. Das ist sicherlich sehr positiv, sehr erfreulich. Da hat sicherlich auch die Mädchenförderung, die schon seit den 1970er Jahren sich etablieren konnte, gut zu beigetragen. Das muss auch weitergehen sicherlich. Aber bei den Jungs, und das ist erschreckend, war es genau umgekehrt. Das heißt, dass fast 80% der Jungs gesagt haben, naja, ich will mal die Alleinernährer der Familie sein und meine Frau bestenfalls kann ein bisschen dazu verdienen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass Frauen Geschlechtergrenzen viel besser, schneller überschreiten können als wir Männer. Bei Männern ist man schnell dem Verdacht vielleicht auch der Homosexualität, der Verweichlichung ausgesetzt, was natürlich totaler Blödsinn ist. Das heißt, sie sind da viel stärker gefangen von diesen Geschlechternbildern. Und ich glaube aber auch, dass da gesellschaftliche Zuschreibungen gibt. Das heißt, man kann schon salopp vielleicht das so formulieren, eine Frau kann ihren Mann stehen, aber ein Mann nicht seine Frau. Und daraus wird, glaube ich, schon deutlich, dass da andere Schwierigkeiten für eine Jungenförderung bestehen als für die Mädchenförderung.
Wo sehen Sie denn da, oder gibt es überhaupt Forschungsergebnisse dazu, wo die Ursachen eigentlich liegen? Also diese sehr klassischen Bilder, man kennt sie natürlich, die waren ja auch lange Zeit noch gesamtgesellschaftlich sehr verbreitet. Wenn man heutzutage, ich zumindest so in meiner Altersgruppe, mich mit Leuten unterhalte, da kommen teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ideen darüber, wohin sich beruflich ausgerichtet wird. Bei meiner Hochschule beispielsweise Game Designer, passt ja auch hier zum Thema Living Games Festival, ein Beruf, den es auch noch gar nicht so lange gab. Aber diese alten Geschlechterrollen, warum sind die gerade bei Männern noch so stark ausgeprägt?
Ja, also es gibt nicht wirklich Forschungsergebnisse dazu, das muss man schon ganz deutlich sagen. Es gibt aber viele Vermutungen dazu, woran das liegen könnte. Und unter anderem muss man auch bedenken, wir leben ja in einer Gesellschaft, die von starken Dualismen durchzogen ist. Und wo Geschlecht, also wo nur zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit unterschieden wird und das auch sehr polar gedacht wird. Also das eine schließt das andere immer grundsätzlich aus. Das kennen wir jetzt auch in der aktuellen Diskussion über die Benachteiligung der Jungs, wo ja dann auch gesagt wird, Jungen müssen wieder mal Junge sein dürfen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, was ist damit gemeint? Und die Orientierung ist dabei häufig genau an so traditionellen Rollenbildern, dass man sagt, naja, Jungs wollen sich mehr bewegen, die wollen Abenteuer und Spaß haben. Und ich plädiere immer sehr stark dafür, dass man sagt, naja, es gibt nicht die Jungen, es gibt nicht die Männer. Man kann nicht sagen, kenne ich einen, kenne ich alle. Wir sind vielfältig, genauso wie die Frauen. Und wir müssen beim männlichen Geschlecht auch viel stärker die Binnendifferenz, das heißt die vielen Geschlechterunterschiede, die wir haben, auch stärker berücksichtigen. Also ich glaube, da mangelt es ein Stückchen weit dran. Und zu dieser Polarität der Geschlechter kommt hinzu, es gibt auch eine Geschlechterhierarchie. Wir leben in einer Gesellschaft, die nach wie vor sehr stark männerdominiert ist. Und man könnte es praktisch ein bisschen ketzerisch auch vielleicht so formulieren, für Mädchen und Frauen bedeutet eine Orientierung oder eine Erweiterung von Rollenvorstellungen oft eine Orientierung nach oben, eine Statuserweiterung, während es für das männliche Geschlecht eine, sozusagen eine Abwärtsbewegung ist, nämlich nach unten. Das kennen wir bei den Berufen häufig, bei der Diskussion. Also die Mädchen, die dann dazu angehalten wären, stärker in die MINT-Berufe reinzugehen und so weiter und so fort, ins Handwerk reinzugehen, weil sie da besser verdienen. Da haben wir auf der jungen Seite in diesem Fall natürlich andere Schwierigkeiten. Denen müssen wir dann sagen, naja, hier Erzieher und Pfleger sind auch mögliche Berufe für dich. Und das zumindest gedacht ist es eine Statusabwertung. Wenn wir genauer hinschauen, ist das natürlich überhaupt nicht so. Es wird häufig argumentiert, naja, das Berufswahlverhalten der Jungs entfaltet sich vor dem Hintergrund der Entlohnung, die sie in den Berufsfeldern haben. Und die sind in den weiblichen schlechter als in den männlichen. Das kann man zwar als Struktur sicherlich sagen, aber schaut man sich einzelne Berufsfelder an, ist das überhaupt nicht so gegeben. Also der Kfz-Mechatroniker verdient nicht besser als ein Altenpfleger. Bei dem einen haben wir einen Männeranteil von 98% und bei anderen liegt er eher bei um die 15%. Also da, glaube ich, müssen wir uns einfach damit stärker auseinandersetzen. Die Rollenbilder sind bei den Jungs stärker ausgeprägt, weil es damit auch zu tun hat, dass es eher eine gesellschaftliche Orientierung aller Männlichkeitsnormen gibt.
Nun hat ja Ihr Contest, der heute seine Siegerehrung gefunden hat, Typ 2020, gerade das Thema aufgegriffen, wo Jugendliche sich selbst in 10 Jahren sehen, vielleicht auch was ihre Wünsche für diese Zeit ist. Also durchaus mal die Möglichkeit, die ganzen Einflüsse von außen wegzulassen, wie Sie schon sagten, keine Angst davor haben, irgendwie als verweichlicht zu gelten, sondern einfach mal seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Was haben Sie denn da konkret an Beiträgen bekommen? Was waren so die Themen, die die jungen Männer bewegt haben?
Also es waren ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ich muss vielleicht vorweg schicken, dass wir uns mit diesem Medienwettbewerb auch auf sehr unbekannten Terrain begeben haben. Wir haben vorher schon mal 2 Wettbewerbe durchgeführt gehabt, die sich aber an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen gerichtet haben, auch mit einer enormen Resonanz. Haben jetzt aber gedacht, wir wollen nochmal die Zielgruppe direkt fragen und gucken, was die wollen. Waren dann gespannt, was kommt. Und es ist ja eben auch schon gesagt worden, es haben sich über 400 Jungs daran beteiligt. Wir haben 145 Einsendungen erhalten. Die Themenfelder sind sehr vielfältig. Klar war das Thema immer vorgegeben, Zukunft. Aber auch da finde ich, dass ich schon sagen muss, dass das Thema Männlichkeit und Flexibilisierung von dieser Rolle doch sehr unterrepräsentiert war. Da haben wir uns auch schon gedacht, wenn wir nochmal einen Wettbewerb machen, werden wir das stärker akzentuieren, dass es nicht um Zukunft im Allgemeinen geht, sondern auch schon darum, wie stelle ich mir als Mann mein Leben im Jahr 2020 vor? Möchte ich Teilzeit arbeiten? Möchte ich Hausmann sein? Möchte ich vielleicht als Erzieher in der Kita arbeiten? Möchte ich Kfz-Mechatroniker sein? Und so weiter und so fort. Ich glaube, wichtig ist, es geht ja nicht bei solchen Projekten wie Neuwege für Jungs oder auch den Girls im Mädchen-Zukunftstag darum, das eine jetzt durch das andere zu ersetzen, sondern es geht darum, einfach eine größere Offenheit zu haben. Und wenn nach einer Auseinandersetzung, die auch durchaus Berufsfelder, die weiblich konnotiert sind, Jungen hingehen und sagen, naja, ich habe da mal reingeschnuppert, ich habe gesehen, was ein Erzieher macht, was ein Altenpfleger macht, was auch immer. Aber für mich ist doch der Kfz-Mechatroniker das, was mich am meisten begeistert. Dann soll er natürlich Kfz-Mechatroniker machen. Schade ist nur, wenn sowas von vornherein ausgeschlossen wird. Kurzum, ein bisschen vermisst haben wir nochmal stärker in diesen Beiträgen. Es waren einige dabei, aber wenige, die wirklich sich ganz intensiver mit dieser männlichen Rolle auseinandersetzen. Und da, glaube ich, das korrespondiert dann wieder auch mit den Forschungsdaten, die uns vorliegen, dass man sagt, naja, da sind die Jungen noch nicht ganz so offen.
Nun ist ja gerade nicht nur in Bezug auf Geschlechterrollen, sondern auch ganz generell die gesellschaftliche Einordnung immer auch sehr stark beeinflusst durch Gruppendynamik. Manche Leute werden gerade an Schulen häufig ja zu Dingen getrieben, mit denen sie sich vielleicht nicht unbedingt identifizieren können, aber die gerade durch den Gruppendruck wiederum auf sie einwirken. Gibt es da Möglichkeiten oder Ideen, wie man diese Offenheit fördern kann von schulischer Seite her?
Ja, sicherlich. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, muss man sagen, gibt es Projekte in Schulen, wo in jungen Gruppen darüber gesprochen wird, was macht Junge sein aus, was macht Mann sein aus, gibt es sowas überhaupt, wo gibt es Überschneidungen zu den Mädchen und so weiter und so fort. Also wo man, glaube ich, gerade schulisch schon versuchen muss, die Jungen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und wir wissen gerade auch aus der Wissenschaft, dass der Peergroup-Druck bei Jungen ganz, ganz enorm ist. Und man kann sich das ja auch leicht vorstellen, wenn Junge im Berufswahlalter hingeht und sagt, hier, ich habe eine Ausbildung jetzt als Erzieher unterschrieben, dann wird er sicherlich in der Regel eine andere Resonanz ernten, als wenn er sagt, ich werde jetzt Betonbauer, Maurer, Kfz-Mechatroniker oder was auch immer. Also das eine bestätigt Geschlechterbilder, Geschlechterstereotypen, die wir haben, und das andere hinterfragt sie ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man nicht nur mit einzelnen Jungs natürlich an dem Thema arbeitet, sondern auch mit Gruppen, um da eine größere Offenheit hinzukriegen. Häufig ist es so, dass Erwachsene da große Vorbehalte haben und denken, na, wir müssen die Jungs doch dazu überlisten, wir müssen sie überreden, dass sie überhaupt sich auf die Themen einlassen, und in der Regel machen sie sowas doch gar nicht gerne mit, viel lieber gehen sie Fußball spielen oder sonstige Sachen. Wir haben im Rahmen von Neue Wege für Jungs auch Evaluationen durchführen lassen, haben 4000 Jungs befragt, die an solchen Maßnahmen teilgenommen haben, also an Workshop-Angeboten, an erlebnispädagogischen Angeboten, aber auch an Schnupperpraktikas, also wie ähnlich beim Girls' Day halt. Und erstaunlicherweise haben um die 90% der Jungen, es variiert ein bisschen nach Angebot, mal waren es 88%, mal 91%, aber so um die 90% aller Jungen, die daran teilgenommen haben, haben das Angebot als gut bis sehr gut bewertet. Also das heißt, da gibt es auf Seiten der Jungs eine große Offenheit. Und wir wissen auch aus einer aktuellen Erhebung, die wir gerade durchführen lassen, die aber leider noch nicht veröffentlicht ist, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es schon so ist, dass wir die Jungs überhaupt nicht dazu überreden müssen. Die Jungen wissen eigentlich, es drängt ein bisschen das Thema, Rollenveränderungen müssen her. Gesellschaftlich, wirtschaftlich hat sich so viel verändert, dass man einfach diese traditionellen Rollen nicht mehr umsetzen kann. Diese Alleinernährer-Mentalität, die kollidiert einfach schon mit wirtschaftlichen Bedingungen, also Erosion von Normalarbeitsverhältnissen, Zunahme von Doppelverdienerpaaren und so weiter und so fort. Das ist einfach alles nicht mehr angesagt, das spüren die Jungs auch. Und sie brennen schon darauf, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir Erwachsene müssen eher lernen, dass die Jungen dafür zu begeistern sind, ohne dass wir mit ihnen in den Wald gehen und Stöcke schnitzen und auf dem Fußballplatz uns tummeln.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr positiv an. Welche Projekte stehen denn in Zukunft bei Ihnen auf dem Plan?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, unser Projekt läuft jetzt im Februar 2011 aus. Aber es gibt natürlich aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das muss ich einfach bei einem Interview auch mal sagen, das lange umständliche Wort, gibt es schon positive Signale, dass natürlich die Jungenförderung nicht eingestellt wird. Ganz im Gegenteil, im Koalitionsvertrag ist ja nochmal darauf hingewiesen worden, dass Jungenförderung und Männerarbeit in Deutschland ausgebaut werden soll und auch, dass es 2011 einen bundesweiten Boys Day geben wird, den es ja bisher nur regional gibt und wo auch viele Organisatoren und Organisatorinnen in unserem Netzwerk daran beteiligt sind. Das heißt, wir werden im Augenblick gucken, wie kann man einen Boys Day im Bundesgebiet durchführen, was braucht es dafür, und haben da natürlich im Moment unseren Schwerpunkt drauf.
So, nachdem wir über den Typ 2020 Contest gesprochen haben, es gab dabei einige sehr, sehr geniale Performances, nicht nur von den Teilnehmern selber, sondern auch noch ein buntes Rahmenprogramm. Bei mir sitzen jetzt zwei Mitglieder der Musikgruppe X-Vision, direkt hier aus dem Ruhrpott. Bitte stellt euch beide doch mal vor.
Mein Name ist Seth, ich bin 17 Jahre alt und bin seit ungefähr einem Jahr beim Projekt dabei.
Ja, mein Name ist Dennis, ich bin 16 Jahre alt und bin seit Anfang an des Projektes dabei, und das war ungefähr im Oktober 2008.
Ihr habt heute, muss ich sagen, einige sehr, sehr geniale Performances hingelegt. Seid ihr hier überregional bekannt eigentlich schon, oder ihr seid ja noch, kann man es vielleicht so sagen, relativ neu noch?
Also ich sag mal so, im Umfeld von Bochum, Essen, Witten und Dortmund kennen uns schon viele, weil wir haben schon mehrfach Auftritte gehabt und sowas. Auf jeden Fall möchten wir auch unsere Fanbase erweitern, das heißt mehr Auftritte außerhalb, auch mal vom Ruhrpott, vielleicht auch mal in Köln oder sowas, hatten wir auch schon mehrere Auftritte. Und durch die Auftritte, denke ich mal, erweitert sich das. Wir sind auch im Netzwerk bekannt, haben auch unsere eigenen Lieder, Videos hochgeladen und ja.
Bochum, hier das Living Games Festival, liegt ja bei euch quasi direkt vor der Haustür. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr hier den Auftritt bekommen habt?
Also wir sind ein Projekt von der Ruhr 2010, die sind ja auch hier Sponsor. Und durch die Ruhr 2010 kriegen wir viele Auftritte, um uns zu profilieren und um uns zu zeigen und um unsere Fanbase, wie mein Kollege Seth gerade sagte, zu erweitern. Und in Kooperation mit Ruhr 2010 kam es halt zu dem Auftritt und zu der Zusage.
Ja, wenn man sich heutzutage in der Musikbranche umhört, man kennt ja die ganzen Mainstream-Geschichten, die sehr stark über die Major-Labels gepusht werden. Und momentan gibt es ja einen Riesenstreit um das Thema Urheberrecht, Musik und so weiter. Es wurde eben schon bei der Bühnenperformance gesagt, dass ihr zum Beispiel solche Sachen wie YouTube selber nutzt. Vermarktet ihr euch komplett selber oder steht ihr irgendwo in Vertrag?
Also einen direkten Vertrag haben wir jetzt nicht. Wir machen unsere ganzen Songs und Videos gehen alle über X-Vision. Wir werden auch von den Falken und der Stadt Bochum finanziert. Und jetzt dieses Jahr ist natürlich auch Next Generation dabei. Und zum größten Teil machen wir unsere Sachen selber. Das heißt, wir haben auch Kontakte außerhalb von Bochum durch unseren Produzenten Omid Poyosefi. Der leitet dann sowas in die Wege wie Videos und sowas zum Beispiel.
Also euer Konzept schien ja schon mal ein wenig ungewöhnlich. Meistens hat man ja verhältnismäßig kleine Gruppen, immer mit den gleichen Interpreten. Ihr seid zu siebt, ihr habt euch auch auf der Bühne abgewechselt zu mehreren Stücken. Was sind so eure Musikrichtungen und wie schafft ihr das mit so einer großen Gruppe? Ich habe gehört, ihr seid ja auch noch Schüler, durch die Gegend zu touren und euch auch noch komplett selber zu vermarkten, Songwriting zu machen und so weiter.
Ja, also das ist für uns hier schon ein richtiger Beruf sozusagen. Also wir gehen zur Schule. Die meisten machen jetzt ihre Abschlüsse. Die meisten sind jetzt im 10. Jahrgang und so und machen dann ihr Abitur noch nebenbei. Wir opfern Teil unserer Freizeit, aber X-Vision ist schon so ein Lebensinhalt geworden, wo man viel Zeit verbringt. Aber das macht man ja nicht nur für eine Zeit, nur das hat ja Sinn und ist auf eine längere Zeit vom Nutzen. Und mit den Auftritten, also wenn es mal wirklich brenzlig werden würde, dann kriegen wir auch von Ruhr 2010 und so Entschuldigungen, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Aber sonst kriegen wir es ziemlich gut unter einen Hut.
Also was ich zur Musik sagen kann, wir machen ja vielseitige Musik, das heißt, wir möchten unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Das heißt, wir machen dann zum Beispiel Pop, Funk, Hip-Hop ist auch dabei, aber jetzt nicht mehr so. Das heißt, wir konzentrieren uns mehr so auf diese Reggae-Pop-Funk-Schiene, damit uns auch andere und ältere Leute hören. Das sind ja auch meistens die Leute, die dann CDs kaufen. Weil ohne Profit macht das ganze Jahr gar keinen Sinn. Und ja, das war's.
Thema Profit ist eigentlich ein guter Stichpunkt. Du sagtest schon, es ist schon so ein Stück weit Lebensinhalt. Ist von eurer Seite das denn auch so eine Art Berufswunsch, also wirklich nachher schwerpunktmäßig Musik zu machen?
Also auf jeden Fall. Die meisten sind ja nicht bei dem Projekt. Wie soll ich das erklären? Also die sind nicht bei der... Die haben Musik schon vorher gemacht und wir haben uns dann halt durch Route 2010, durch dieses Jahr sind wir aufeinander getroffen. Und das ist auf jeden Fall schon so eine Art Beruf und wir versuchen uns jetzt schon zu profilieren. Also wenn man so sieht, über 60% der deutschen Bevölkerung sind 30- bis 40-Jährige und das sind die Zielgruppe, die wir ansprechen möchten. Und klar freut man sich, wenn da ein bisschen Profit bei rausspringt. Und also Berufswünsche lassen sich damit auf jeden Fall vereinbaren und lässt sich auf jeden Fall hat man da schon eine Grundlage. Also ist auch gern gesehen und mit Marketing und allem Möglichen ist das eine gute Grundlage.
Ja, also die Musikbranche ist ja sehr breit gefächert und ich lege das Ganze jetzt nicht nur auf eine Karte. Das heißt, ich mache nebenbei auch meine Schule, möchte in Zukunft als Musikproduzent erlernen und... Also im Musikgeschäft ist es heutzutage sehr schwer, etwas zu erreichen, weil wir haben jetzt im Moment sehr viele Rapper, deswegen machen wir auch dieses Unterschiedliche. Und wenn es dann halt mit der Musik nicht klappt, was auch sehr schade wäre, würde ich dann auf jeden Fall nebenbei was anderes machen, möchte einen Beruf erlernen.
Nehmen wir mal an, ihr schafft den ganz großen Durchbruch. Ihr macht ja nun echt sehr, sehr starke Musik, muss ich sagen. Wie würde es für euch weitergehen? Würdet ihr versuchen, selber so unabhängig zu bleiben, wie ihr momentan seid, halt nach wie vor eure eigenen Tracks produzieren, euch auch selber vermarkten? Oder wäre für euch das dann auch eine Möglichkeit, an die Musikindustrie ranzutreten?
Ja, also... ich denke auf jeden Fall, es kommt immer darauf an, welche Konditionen dann da herrschen. Also sicherlich wollen wir real bleiben, wie die meisten es möchten, aber es ist immer so eine Sache. Also man sieht auch, das geht ziemlich schnell in die Hose bei dem. Also es gibt viele Musiker, die hatten mit ein, zwei Liedern den Erfolg und sind dann wieder ganz weg von der Bildschirmfläche. Aber wir versuchen halt konstant zu bleiben und versuchen Marktlücken zu finden, um damit zu überleben. Ja, und sonst... Weiß ich nicht.
Ja, also wenn sich bei mir ein Vertrieb melden würde, dann würde ich natürlich die Leute, die mich auch jetzt unterstützen, mit hochziehen. Es ist nicht so, dass ich dann sagen würde, ich gehe jetzt meinen Weg und ihr macht das, was ihr wollt, sondern ich würde die auch fragen, so wenn die Interesse haben, sollen die natürlich mitmachen und ich würde dann auch mit denen gerne am besten mal in der Zukunft was machen.
Okay, herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt hier noch viel Spaß auf dem Living Games Festival und noch viel Erfolg mit eurer Musik.
Danke sehr.
Dankeschön.
Ja, das war unser erster Einblick in das ganze Rahmenprogramm des Living Games Festivals 2010. Wenn ihr mehr über die Gruppe X-Vision erfahren wollt, könnt ihr sie auch auf ihrer Website besuchen. Das wäre myspace.com/ihrseidxvision, alles zusammengeschrieben. Solltet ihr zufällig aus dem Ruhrgebiet kommen, findet ihr dort auch die nächsten Termine für ihre Auftritte. Ja, wir sind damit auch schon fast am Ende unserer heutigen Episode. Bevor wir zum Schluss kommen, schon mal eine kleine Vorankündigung für die nächste Episode. Dort werden wir nämlich nach wie vor beim Living Games Festival bleiben und uns mal ein bisschen weiter in den Kulturaspekt eingraben. Es gab dort ja jede Menge Projekte von Studenten, von Indie-Projekten, die dort wirklich ziemlich geniale Games ausgestellt haben. Außerdem haben wir dort auch noch ein Interview mit dem Veranstalter. So, das wäre es für diese Episode. Wir lassen sie diesmal ausklingen mit einem Musikstück. Dafür herzlichen Dank an X-Vision und ihr hört jetzt ihren Song Öffne dein Herz.
Dass das Leben leicht wird, hat keiner gesagt. In der Realität wirst du von Problemen geplagt. Der Zusammenhalt ist bei uns ein großes Fremdwort. Jede zweite hier kommt dieses Wort fremd vor. In dieser Welt musst du einfach stark bleiben. Mit diesen Zeilen zeig ich, dass ich stark bleibe. Gib mir deine Hand, wir beide schaffen es nach oben. Nur wenn wir zusammenhalten, wird Gott uns loben. Wir bauen uns die Welt, das Leben ist ein Spiel. Ich spiele Cheater, vielleicht klappt es ja mit nem Deal. Egal wie schwer es ist, ich gehe meinen Weg weiter. Hoffentlich komm ich nach oben wie auf der Leiter. Kein Zusammenhalt, sie legen uns Steine in den Weg. Doch ich kämpfe und räume Steine aus dem Weg.
Du bist wie ich, ich bin wie du. Ich hör dir zu, also hör mir zu. Öffne dein Herz, schenk mir ein Licht. Also komm, flieg mit mir, bis das Eis zerbricht.